Über die neuesten Entwicklungen in der Türkei sprechen wir mit dem Nahost-Experten Christian Brakel. Schönen guten Tag, Herr Brakel.
Hallo.
Viele Nahost-Experten oder generell Experten, die sich mit dieser Region jetzt sehr viel auseinandergesetzt haben, verweisen darauf, dass eben nur der Einsatz von Bodentruppen gegen die IS zu den Ergebnissen führen wird, die man sich da wünscht. Kann der heutige Beschluss des türkischen Parlaments also der erhoffte Wendepunkt sein im Konflikt mit den IS-Milizen?
Also ich denke, allein ein türkischer Einsatz von Bodentruppen wird nicht die erhoffte Wende bringen. Ich denke auch nicht, dass es realistisch ist, dass die Türkei alleine Bodentruppen in Syrien operativ tätig werden wird. Es sei denn, es handelt sich um begrenzte Operationen, die, wie die Türken ja schon angekündigt haben, zum Beispiel dient, um die eigenen Truppen zu schützen, die innerhalb der türkischen Enklave in Syrien schon stationiert sind. Oder aber, was die Türkei sich ja auch schon seit mehreren Jahren wünscht, die Schaffung einer Pufferzone an der türkischen Grenze. Alles andere, denke ich, wird die Türkei nur fahren lassen, wenn sie sich sicher sein kann, dass es auch andere Länder gibt, die Bodentruppen entsenden.
Warum hat die Türkei denn bisher immer gezögert, da militärisch überhaupt stärker einzugreifen?
Also ich denke, es gibt verschiedene Punkte. Sie hatten gerade schon erwähnt, dass man der Türkei vorwirft, dass sie mehr oder weniger offen mit der IS kooperiert hat. Ich denke, das sind Anschuldigungen, die hört man immer wieder, aber die sind relativ schwierig zu beweisen. Es mag dazu wirklich Geheimdiensterkenntnisse geben, aber wir haben dazu keine Erkenntnisse. Was wahr ist, dass unter dem jetzigen Präsident Erdogan, der vorher Premierminister war, der sich zum Ziel gesetzt hatte, die Regierung Assad muss weg, schon eine Einstellung herrschte, ja, wer immer mir da hilft, das durchzusetzen, mit dem können wir als Türken auch zusammenarbeiten. Da hat es Unterstützung gegeben, durchaus für militante Gruppierungen aus der syrischen Opposition. Einige von denen sind auch islamistisch, einige sind salafistisch eingestellt. Dass sich das jetzt direkt auf IS bezogen hat, da denke ich, gibt es keinen Nachweis für. Dass es durchaus Militante gegeben hat, die ausgebildet worden sind, die Unterstützung erhalten haben, die dann am Ende bei IS gelandet sind, weil viele dieser Kämpfer fluktuieren ja auch zwischen verschiedenen Waffengruppierungen, das ist natürlich nicht unwahrscheinlich. Die Türkei selber ist sich sehr unsicher, was der militärische Einsatz bringen wird. Also zum einen hat man Angst, dass wenn IS, die ja immer noch die stärkste militärische Kraft neben dem syrischen Regime und den Truppen, die mit dem Regime verbunden sind, wie der Hezbollah, wenn die beseitigt sind oder wenn die zumindest maßgeblich geschwächt sind, dass dann in diese Lücke erst einmal wieder das Regime stoßen wird. Also dass etwas passiert, was man eigentlich nicht wollte. Präsident Assad wird doch wieder gestärkt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, und das kommt auch in diesem Parlamentsbeschluss, der jetzt Donnerstag verabschiedet werden soll, zum Ausdruck, dass man Angst davor hat, dass die PKK weiter an Boden gewinnt. Der Parlamentsbeschluss jetzt sieht ja nicht nur vor, dass türkische Truppen gegen IS vorgehen können, sondern gegen jegliche terroristische Bedrohung, und ganz explizit wird da auch die PKK genannt.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass dieser Einsatz von Bodentruppen oder überhaupt der gesamte Militäreinsatz tatsächlich dem syrischen Diktator Assad jetzt noch hilft?
Also prinzipiell ist es so, wie ich gerade sagte, IS ist die stärkste militärische Kraft, die nicht dem für den Regime treuen Truppen gehört. Und wie das immer ist in solchen Konflikten, wenn sie eine militärische Kraft beseitigen, dann entsteht erstmal ein Freiraum und den füllt irgendjemand. Und den füllt in der Regel derjenige, der am besten bewaffnet ist, der am brutalsten ist und der die besten Truppen hat. Nach IS ist das Regime. Es könnten gegebenenfalls auch andere Oppositionelle sein. Das ist natürlich die Hoffnung des Westens und der Amerikaner deswegen und auch der Saudis und ähnlicher Verbündete. Deswegen werden ja jetzt ganz massiv andere Rebellengruppierungen ausgebildet. Ob es denen gelingt, innerhalb so kurzer Zeit auf eine Stärke aufzuwachsen, die notwendig wäre, um sich dem Regime entgegenzustellen, ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
Nun steht in dieser Region die kurdische Minderheit buchstäblich jetzt zwischen allen Fronten. Welche Folgen wird denn so ein Militäreinsatz haben für die Kurden in der Region und vor allem für die in der Türkei?
Also da gibt es zwei ganz unterschiedliche Punkte, die sehr interessant sind. Und zwar zum einen sehen wir die kurdische Minderheitenfraktion im türkischen Parlament. Das ist bisher die einzige, die sich diesen Beschluss zur Entsendung von Bodentruppen verweigert hat und gesagt hat, wir machen da nicht mit, gerade natürlich eben aus Angst davor, dass es der Türkei eben darum geht, die kurdischen Autonomiebestrebungen in Syrien zu verhindern. Gleichzeitig hat aber Abdullah Öcalan, der Führer der PKK, der ja in der Türkei seit einigen Jahren im Gefängnis sitzt, ganz deutlich gesagt, wenn die Türken es zulassen, dass es zu einem Massaker in der ja jetzt vom IS umlagerten Stadt Kobane kommt, dann bedeutet das das Ende des türkischen kurdischen Friedensprozesses. Also es gibt da anscheinend zwei unterschiedliche Strömungen unter den Kurden und Kurdinnen, die sagen, ja, wir wollen zum einen den IS zurückdrängen und die PKK oder PYG-kontrollierten Gebiete in Syrien waren bisher das einzige Bollwerk und wir wollen dafür Unterstützung und wir wollen dafür auch die Unterstützung notfalls der Türken haben, aber gleichzeitig eben die Sorge, dass das, was man in den letzten Jahren aufgebaut hat, nämlich ein größeres autonomes Gebiet, was von kurdischen PKK-nahen Kräften verwaltet wird, dass das wieder zu den Akten gelegt werden muss.
Wie schnell kann man denn jetzt damit rechnen, dass dann tatsächlich Bodentruppen da anrücken?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Wie ich ja gerade schon sagte, ich vermute nicht, dass allein dieser Parlamentsbeschluss jetzt dazu führen wird, dass wir morgen oder übermorgen türkische Panzer sehen, die die Grenze überqueren. Es gibt prinzipiell schon seit letztem Jahr einen türkischen Parlamentsbeschluss, der den Einsatz türkischer Truppen im Ausland erlaubt. Das sind so Art Vorratsbeschlüsse. Also wenn es dazu kommen sollte, dann ist es möglich, dass wir uns dazu verhalten, dazu beteiligen. Erdogan selber möchte natürlich sich innenpolitisch auch absichern, falls es dazu kommen sollte. Aber ich denke, erstmal geht es auch darum, ein Zeichen an die Verbündeten zu setzen, zu sagen, ja, wir sind bereit, uns an diesem Kampf zu beteiligen. Und dann aber natürlich auch weitergehend, also ich hatte gerade schon erwähnt, es gibt diese türkische Enklave in Syrien. Das ist ein Heiligtum oder eines seldschukischen Generals. Das ist so ein kleines Inselchen, wo sein Grabmal steht und das wird von türkischen Truppen bewacht. Und das ist in der türkischen Öffentlichkeit immer wieder diskutiert worden in den letzten Jahren. Was passiert, wenn die Kämpfe halt auf diese Insel übergreifen, hat dann nicht die türkische Regierung eine Verpflichtung zum Handeln? Und da möchte man, glaube ich, auch ein innenpolitisches Signal setzen, dass man sagt, ja, wenn es tatsächlich so ist, dass die IS auf dieses Heiligtum vorrückt, dann wären wir auch in der Lage, schnell zu reagieren.
Über einen möglichen türkischen Militäreinsatz in Syrien und die aktuellen Verwerfungen generell in dieser Region habe ich gesprochen mit dem Türkei- und Nahost-Experten Christian Brake. Vielen herzlichen Dank, Herr Brake.
Sehr gerne.